Jo, hallo, herzlich willkommen zurück zum Wellenlänge Surf Podcast. Heute gibt es unser kleines Follow-up zum Thema Low-Budget-Surfen und es geht ums Thema Verreisen, also Reisekosten etc. Wir haben leider so ein paar Tonspurwackler drin. Normalerweise kompensieren wir das dadurch, dass wir mehrere einzelne Tonspuren von jedem selbst aufgenommen haben. Es gab aber so ein paar Probleme zuletzt, wird in den nächsten Folgen irgendwann thematisiert werden. Daher verzeih uns bitte, dass ab und zu mal so ein paar kleine Wackler drin sind. Viel Spaß beim Zuhören. Ach, Fabi, endlich mal wieder eine Alleinfolge heute. Ich begrüße dich gleich mal mit einem netten Prost hier, ne?
Prost. Und du gönnst dir ein fettes Bier aus Bayern hier.
Genau. In der letzten Folge, wir sind ja, ihr da draußen müsst wissen, wir sind gerade voll im Marathon hier. Wir nehmen hier x Folgen hintereinander auf, weil Fabi ja sich 4 Wochen nach Norwegen verzieht und ich danach dann auch 4 Wochen weg bin. Also wir haben keine Zeit zum Podcasten, deshalb müssen wir hier Marathon machen. Und gestern in der Folge, die wir aufgenommen haben, hast du danach mit dem Sandro aus Thun noch voll lange über Seesurfen gesprochen, auf allen möglichen Seen. Und da dachte ich, jetzt mache ich auch eine Seentour. Gestern habe ich nämlich schon einen Tegernseer getrunken und heute trinke ich einen Chiemseer.
Ja. Es wurden auch schon auf beiden Wellen Seen Wellen gesichtet, habe ich gehört.
Ja, wisst ihr, ich erlebe die nur kulinarisch jetzt, aber auch gut.
Ich habe tatsächlich mal von einem sehr guten Chiemsee-Surf-Day was gehört, aber ich habe es selber noch nie miterleben dürfen, weil du gerade im Chiemsee trinkst. Ist auf jeden Fall, vielleicht supportest du den Surfspot damit.
Checken wir alles noch aus, auf jeden Fall. Irgendwann laufen die alle die Seen mal. Heute wollen wir ein bisschen an ein Thema von vor ein paar Wochen anknüpfen, Low-Budget-Surfen. Wir hatten ja schon das Material so ein bisschen dabei erwähnt und da haben wir gesagt, wir machen auch noch mal so eine kleine Reisefolge. Und beim drüber nachdenken und gucken, fiel mir dann auch auf, ja, wir hatten auch schon mal so eine ähnliche Folge. Ne? 147, 148 war nachhaltig Reisen, die so ein bisschen in die Richtung ging. Allerdings da mit einem echt anderen Fokus. Da war gar nicht so der Fokus auf günstig, sondern wirklich auf sehr nachhaltig. Wollen wir heute auch berücksichtigen, ein Stück weit. Aber ja, da kann man durchaus nochmal ein Follow-up heute davon machen, würde ich sagen.
Ach, darüber kann man nie genug quatscht haben, glaube ich.
Genau, ja. Du hattest damals so schön aufbereitet und das geordnet von besonders umweltfreundlich zu besonders umweltunfreundlich, wie wir es da genannt haben. Ich habe mir die Folge tatsächlich nochmal angehört heute.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Und ja, da knüpfen wir heute mal dran an. Heute habe ich das Ganze ein bisschen vorbereitet. Nicht unbedingt sortiert, sondern einfach so randommäßig. Aber ja, mal schauen, wo es hinkommt.
Random ist immer gut.
Genau. Vorab aber noch so ein, zwei Sachen, die gerade so aktuell noch auftraten. Unter anderem habe ich eine Rückmeldung bekommen von dem lieben Andi, der auch schon Hörer des Podcasts seit so ziemlich der ersten Stunde ist, glaube ich. Und zwar zum Thema Surfen in der DDR hat er mir eine Rückmeldung gegeben, hat mir einen Link geschickt. Und da dachte ich selber auch, ja, eigentlich auch dumm. Ich habe selber nie nach dem Thema gegoogelt anscheinend. Da gibt es nämlich durchaus was. Und interessante Sachen, wo wir wirklich mal irgendwie, ich habe es mir jetzt auch noch nicht viel weiter durchgelesen, noch nicht tiefer, aber da können wir auf jeden Fall mal drin einsteigen. Surfen, Windsurfen und alles sowas war tatsächlich verboten in der DDR wegen Fluchtgefahr. Und es sind einige Leute als Windsurfer, haben Fluchtversuche gemacht, um über das Meer tatsächlich die DDR zu verlassen. Und wenn das mal nicht ein spannender Topic irgendwo ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Boah, ich würde mich da gerne mit jemandem unterhalten. Diejenigen müssen ja auf jeden Fall noch leben. Das wäre krass, ey.
Denke ich auch. Da sollten wir mal die Finger ausstrecken. Und hier gleich mal Frage an alle, die zuhören, ob sie nicht da vielleicht Kontakte für uns haben. Oder jemanden, der jemanden kennt über 14 Ecken. Ne?
Ey, ich hätte mega Bock drauf. Also wenn da jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der uns diese Person bringen kann, die mit einem Windsurfer sich verpisst hat. Wir wären offen für ein Gespräch.
Genau, da gibt es bestimmt irgendeine Belohnung für denjenigen dann von unserer Seite aus, der den Kontakt herstellt.
Ja, da lasse ich auf jeden Fall was hüpfen.
Ja, danke auf jeden Fall schon mal an den Andi für den Hinweis, dass man ja auch googeln
Da merkt man wieder, dass wir noch gar nicht so ganz in der Neuzeit angekommen sind. Manchmal sind wir echt nur so ein
kann.
bisschen in der Steinzeit.
Stimmt, ja. Habe ich gleich mal zum Anlass genommen, um dann auch noch mal ein bisschen zu googeln, was denn sonst so los ist in der deutschsprachigen Surf-Szene. Und daher war ich auch vorweg noch mal kurz einen Beitrag zu der Rubrik.
Was geht ab in der Surf-Szene?
Ja, gibt wieder ein paar nette Filmchen demnächst. Und zwar ist jemand, den ich ja auch schon mal da vor 2, 3 Jahren irgendwann im Sommer mal kurz im Podcast hatte, wieder aktiv, nämlich die Saltwater Movie Night. Die ist nämlich wieder auf Tour auf jeden Fall, unter anderem Hamburg, Düsseldorf, Köln, Kiel, Berlin, München, alles so vom 7.7. bis zum 8.9. Ich verlinke es mal in den Shownotes, den Instagram-Account und die Webseite, könnt ihr selber mal gucken. Ich habe auch noch nicht so viel über Themen jetzt gefunden, aber auf jeden Fall ist die auch immer wert, sich mal anzugucken. Also schöne Surf-Themen und andere Themen rund ums Meer. Auf jeden Fall eine Empfehlung hier an dieser Stelle, kurz und knapp einmal reingeschmissen. Ne?
Na dann los, nichts wie hin.
Dann habe ich auch noch Rückmeldungen bekommen zu unserer letzten Folge zum Thema Low-Budget-Surfen auf jeden Fall, was Material angeht. Und zwar ging es mal wieder um mein Lieblingsthema, nämlich den Wetsuit, den ich ja immer noch nicht habe und die ich wahrscheinlich, wenn wir im Winter wieder losziehen, ich wieder frieren werde, weil ich wieder keinen habe.
Also du hast einen Wetsuit, aber keinen guten.
Ja, mein alter abgefuckter Seaskins ist wirklich in die Jahre gekommen. Ich brauche es hier nicht mehr erwähnen. Ich wurde damit schon aufgezogen auf Instagram mittlerweile. Auf jeden Fall, Patagonia schneidet sehr schlecht ab, auch bei HörerInnen von uns, Fabi. Tatsächlich haben irgendwie alle anscheinend Probleme mit dem Julex-Anzug von Patagonia, obwohl die meisten davon sagen, dass sie riesige Patagonia-Fans sind, aber der Wetsuit ist scheiße anscheinend.
Na, ich habe da auch nicht so viel Gutes gehört. Ich kenne ein paar Leute, die Patagonia auch haben, Schrägstrich hatten. Und ich kenne keinen, der sich zwei gekauft hat.
An der Stelle vielleicht auch einmal Frage in die Runde. Was sind denn so deine favorisierten Wetsuit-Marken? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was da alle so empfehlen. Vielleicht auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit und Ähnlichem. Könnte durchaus auch mal eine Idee sein, mal eine Wetsuit-Marke anzuschreiben und mal ein Interview zu machen. Ne? Vielleicht sogar als Promo-Nummer für unseren Podcast oder einfach nur für uns ein bisschen irgendwie umsonst Stuff rauszuholen, dann brauche ich mir keinen kaufen. Influencer-Style hier.
Zum Thema Wetsuit habe ich noch was Witziges. Der liebe Heiko hatte mich so ein bisschen aufzogen, weil ich mittlerweile total auf Iron ab war und in seiner Welt ist Iron einfach nur für Kiter da. Und ich habe gesagt, nee, das ist ein Wellenreiter-Wetsuit, den ich da habe und ich finde den voll geil und ich liebe den auch total. Das ist echt mein absolutes. Also ich habe jetzt schon meinen zweiten Iron mittlerweile, weil ich die so geil finde. Und Leon Glatzer surft jetzt für Iron. Tada, zum
Ah.
Thema Kite-Wetsuit.
Ist
Also,
Leon Glatzer jetzt ins Kiten übergelaufen? Verdammt noch mal,
ich hab selten einen
Verräter.
Schirm bei ihm gesehen.
Zieht er die krassen Rs noch ein bisschen höher als sonst?
Vielleicht fliegt er deswegen immer so durch die Luft. Irgendwo hat er da einen Kite versteckt.
Ja, vielleicht hat er irgendwie so einen Antrieb unten drin.
Außer Basecappy zählt jetzt auch schon als Kite. Das ist, glaube ich, der einzige Schirm, den ich bis jetzt bei Leon Glatzer gesehen hatte.
Stimmt, ja. Ja, interessant, okay. Also einen haben wir schon mal als Empfehlung. Whistler hattest du schon mal erwähnt, auch, ne, habe ich auch von dem Wilmann das jetzt schon mitbekommen, dass Whistler auf jeden Fall eine Marke sein soll, die da ganz gut performt, auch in nachhaltigen Wetsuit, die sie herstellen. Also ja, haut gerne mal rein in Kommentare oder E-Mails oder was weiß ich, Briefe, was da so die favorisierten Marken sind. Würde mich mal
Flaschenpost.
interessieren. Genau, ja.
Ich würde da mal gerne eine Flaschenpost bekommen. Kann da jemand mal einen in die Donau werfen, irgendwo in Österreich, und ich grab's dann hier.
Ja, ich könnte die Exter anbieten. Ein schöner kleiner Fluss hier im Extertal. Da bin ich nicht weit von entfernt. Aber ob die hier ankommt, naja. Ich glaube, in die Lippe könnte man das schmeißen. Und da soll auch eine Welle entstehen in Lippstadt, in der Lippe. Von daher, wenn man da eine Flaschenpost reinwirft, nee, da müsste ich schon eine reinwerfen. Die würde dann nicht, ach komm, hör auf, so ein Scheiß hier. Wir kommen zum nächsten Punkt. So eine Kooperation mit einem Wetsuit-Ding wäre auf jeden Fall eine super Sache, ideal für Low-Budget-Freaks wie uns. Und da vielleicht auch gleich ganz zu Anfang einmal, Thema Kooperation ist auf jeden Fall eine super gute Sache, um Low-Budget irgendwas zu bewerkstelligen. Und dieses Stichwort möchte ich gleich zu Anfang einmal nutzen, um schnell den Dank an Markus von Freaks of Fashion rauszuhauen, mit dem wir uns ja immer fleißig gegenseitig unterstützen. Also wir nennen ihn immer freundlich hier und wir kriegen coole Bilder von ihm. Und ich glaube, das hat uns beiden schon ganz gut was gebracht. Also Leute, geht Kooperation ein. Das ist zum Beispiel der erste Tipp, um Low Budget irgendwas zu machen.
Connection ist alles.
So, und jetzt steigen wir dann mal ein mit meiner ersten Frage an dich. Und damit möchte ich noch mal einmal auch zurückkommen auf die Folge mit dem Uwe von Hangtime, was auch ein mega cooles Gespräch einfach nur war. Super cooler Dude auf jeden Fall. Irre Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich möchte noch mal auf eine Frage zurückkommen, die ich ganz am Ende gestellt hatte und die er so ein bisschen auch platt gebügelt hat. Nämlich das Thema Dieselpreis. Und wir waren auch auf Dieselfahrverbote gekommen. Und da das Ganze dann noch ein bisschen auf den Low-Budget-Charakter abzielen. Denn der Dieselpreis ist schon so ein Thema. Ne? Man kann sich schon sicher sein, dass der steigen wird in den nächsten Jahrzehnten. Da gehe ich persönlich fest von aus. Er meinte halt so, die Ölscheichs werden sich das nicht nehmen lassen, den Diesel weiter gut zu verkaufen. Aber man sieht auch überall in Dubai und sonst wo, dass die alle diversifizieren und andere Quellen anzapfen, um nicht mehr ölabhängig zu sein. Von daher, was glaubst du, wird der Search-Trip mit dem T3 dann doch irgendwie ein bisschen teuer?
Also ich habe ja heute für 1,49 Diesel tankt. Das war ein stabiler Tarif. Der ist echt gut, weil wenn man sieht, dass der Benzin aktuell bei 1,70 war. Ja, aber das war ja nicht die Frage, aber das fand ich auf jeden Fall heute spannend. das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, der Diesel wird tatsächlich einfach nicht verschwinden. Der Diesel wird auch, glaube ich, nicht jetzt irgendwie absolut krass in die Höhe schnellen, solange Schiffe mit Diesel fahren, solange die ganze LKWs mit Diesel fahren, und da ist auf jeden Fall noch lang kein kompletter Umschwung in Sicht. Da gibt es ja mittlerweile auch Alternativen und irgendwelche Erdgas-LKWs, und ich weiß auch, dass im Schiffsbereich Alternativen entstehen werden, weil da ein Kumpel von mir tatsächlich in dem Bereich hier bei MAN arbeitet. Und tatsächlich ist sogar der genau in diesem Thema ist er da, sogar der Chef bei MAN. Das ist ganz spannend. Okay. Deswegen weiß ich, dass sie da viel forschen, gerade an Alternativen. Aber ja, ich glaube, da wird sich jetzt auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren nicht so viel tun. Also wenn ich bedenke, was sich die letzten 10 Jahre getan hat, das war auch nichts, außer dass der Diesel so um rund 40 Cent höher ist.
Und jetzt wieder gut runtergegangen ist, tatsächlich. Ich habe nämlich auch gerade für 1,49 getankt.
Ja, von dem her mache ich mir da irgendwie auch gar keine Sorgen, dass ich meinen Diesel verkaufen muss. Und ich glaube, der Diesel bleibt low budget. Das einzige Problem ist, das sind ja die Steuern, die auf dem Diesel drauf sind. Ey, ich zahle bei meinem Bus mittlerweile, glaube ich, knapp 600 Euro im Jahr Steuern. Was halt krass ist irgendwie. Und ich glaube, es wird eher in irgendwie so eine Richtung reguliert werden. Dieselfahrverbote eben, da wie auch, wo ich da in Brüssel oder Antwerpen war, wo ich mir dann irgendwie für 30 Euro so eine Sondergenehmigung holen musste. Und ich glaube, solche Sachen werden den Diesel irgendwann ein bisschen einfach teurer machen, weil zum Beispiel auch Stuttgart, ich muss immer außen parken und mit Öffis reinfahren, weil er auch Dieselfahrverbot ist. Das ist für mich ja total präsentes Thema, weil ich ja nahe Stuttgart dann quasi auch wohne. Und ich glaube, solche Sachen werden dem Diesel früher oder später halt Steine in den Weg werfen. aber ich glaube jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren.
Ja, ist ja auch, würde ich mir jetzt tatsächlich ja so auch nicht wünschen. Das ist tatsächlich gerade unter dem Aspekt, was wir mit dem Uwe bequatscht haben, was für geile Fahrzeuge das einfach sind. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich so die Neuzulassung von allen Verbrennern irgendwo dann wirklich mehr und mehr reglementiert wird vielleicht. Und
Ist ja schon.
Genau, ja, und halt gebrauchte Fahrzeuge aber einfach weiterlaufen dürfen, bis sie ihren Geist aufgeben oder halt auch nicht.
Bestandsfahrzeuge sind das Beste, was man für den CO2-Ausstoß tun kann, weil das meiste CO2 wird bei der Produktion ausgestoßen. Von dem her, das, was ein Bestandfahrzeug an CO2 ausstößt, wenn man das mal hochrechnet, was man CO2 für ein Neufahrzeug nur in der Produktion ausstößt, und das stößt ja dann auch weiter CO2 aus beim Fahren.
Ja, eben.
Das ist eine super schwierige Rechnung auch. Also ich habe da auch schon verschiedenste Rechnungen gehört. Auch noch, wo ich noch damals bei Porsche gearbeitet habe, hatten wir mal so einen Vortrag, wo die uns da irgendwie so eine CO2-Ausstoßrechnung hochgerechnet haben, bezüglich auch der ganzen Flotte und so bei Porsche. Und die haben ja den Diesel tatsächlich auch relativ rapide runtergefahren und so weiter. Aber na, der Diesel bleibt.
Ja, ich finde es auch, ich freue mich auch voll, Fabine, dass ich mit dir nicht nur eine sehr Surf-Expertise erprobten Menschen dazu gewonnen habe, sondern sogar noch jemanden, der im Kfz-Bereich ein bisschen Ahnung hat. Denn das ist ja wirklich was, wo ich dann gar nichts von weiß, sondern auch sonst nur theoretisch irgendwo. Und da sehr schön, danke dann also dafür die Einschätzung.
Habe ich tatsächlich auch nochmal was Spannendes zum Thema Diesel. Da kam mir heute zwischen die Finger. Also wir bauen ja in unserem Family-Betrieb bauen wir ja Foodtrucks für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Und wir haben jetzt tatsächlich aktuell Anfragen für Elektro. Also wir bauen auf Renault Master Basis, was ja auch ein total beliebtes Wohnmobil und alles ist. Das ist ja eigentlich so das Standardding mittlerweile. Ist ja baugleich Fiat Ducato und so weiter. Mhm. Und jetzt haben wir heute einen Preis angefragt für das Elektro-Gefährt. Was spannend ist, weil das Elektrogefährt uns im Einkauf, glaube ich, schon irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro war es, auf jeden Fall mehr kostet wie der Diesel, wo halt dann die Kunden doch wieder auf den Diesel zurückgreifen, tatsächlich einfach nur aus dem Kostenaspekt. Vielleicht sollte man auch, wenn man den Diesel loswerden will, die Elektroautos günstiger machen.
Ja, das ist sowieso, das ganze Thema, also Subventionen und sowas ist halt ein Irre. Und dann ein Hin und Her vor allen Dingen. Und wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen, glaube ich. Das ist zu viel Politik schon wieder.
Ja.
Aber ja, ist so, auf jeden Fall. Das ist. Bleiben wir trotzdem kurz beim Auto. Low Budget, Off-Surf-Tour. Gut, ja, ein Auto kann, weiß jeder, worauf er sich einlässt. Braucht man nicht irgendwie groß in dem Bereich erwähnen. Wo es interessant wird, ist sicherlich, wenn man, so wie du, selber reparieren kann und viel selber machen kann. Aber ich weiß von dir auch, dass du mittlerweile selber stark davon abgehst, weil du gar keinen Bock mehr drauf hast und immer schimpfst und schon sagst, ich gebe es jetzt meinem Kumpel, der soll es reparieren und so. Und du hast gerade eine Leidensgeschichte mit deinem Van voll im Gange. Brauchst da auch gar nicht so drauf eingehen. Das würde ich mir vielleicht noch für eine andere Folge aufsparen. Was würdest du sagen, wie sehr lohnt sich das, so Reparaturen am Auto selber zu machen, so in puncto Kosten, Nutzen, Zeitersparnis, Einsparungspotenziale?
Zum Thema Kosten, Nutzen, selber reparieren, Auto und so weiter, boah, ich finde das ein total schwieriges Thema. Man kann da halt einfach Glück und Pech haben, würde ich sagen. Also man kann sich eine Karre kaufen, die macht einfach nie Faxen. Man kann eine Karre erwischen, die macht nur Faxen. Ne? Mein Bruder zum Beispiel mit seinem T6 hat aktuell einfach nur Probleme. Ich mit meinem T4 muss sagen, wenn ich jetzt zurückrechne, ich besitze den jetzt seit 8, 9 Jahren, hatte verhältnismäßig kaum Probleme. Also immer Sachen, wo ich weiterfahren konnte. Einfach Sachen, die sich mit der Zeit verschlissen haben. So größere Reparaturen waren mal die Hydrostößel, die haben mal klackert oder so. Ja, aber damit kann ich einfach easy weiterfahren, weil da habe ich einfach nur einen leichten Öldruckverlust im Hydrostößel. Ja, den kann man einfach bei Zeiten machen. Deswegen ist es echt schwierig. Man muss da echt, ich finde ein Auto auf jeden Fall nicht mehr low budget mittlerweile, muss ich sagen, je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, ich würde mit dem Fahrrad mittlerweile fahren, ohne Scheiß.
Ja. Ja. Ja, ist total das Glücksding, ne? Muss ich auch sagen. Ich hatte bisher auch immer mehr oder weniger viel Glück mit meinen Autos, dass da wenig dran war. Und, aber wenn dann was kommt, ist es halt immer gleich so eine Karacho-Nummer, wenn du es in der Werkstatt bezahlen musst. Wenn du es selber machen kannst, sagst du aber selber auch, ist es trotzdem, ne? Allein der Zeitaufwand ist wahrscheinlich dann auch krass, ne? Denke ich mal.
Ja, ich arbeite lieber in der Zeit mittlerweile, anstatt das Auto zum Richten. Da verdiene ich tatsächlich in der Zeit, wo ich arbeite, mehr Kohle, als wie ich kaputt mache, wenn ich das Auto repariere. Von dem her irgendwie, ich habe einfach auch die Schnauze voll vom Autos reparieren. Weil es halt irgendwie auch mein Job ist, war, keine Ahnung, wie auch immer. Von dem her, ich weiß nicht, ob ich. Ich für mein, für mich persönlich ist der Van das geilste Vehikel halt zum Surfen, zum Fahren, aus dem, also wenn man das so overall sieht, ja.
Ja.
Aber Van ist so ein schlimmes Wort, Alter. Ich sag einfach, ich sag Bus, okay.
Ja.
Ich würde es auf jeden Fall nicht niemals als Low Budget mehr bezeichnen, weil es einfach nicht so ist. Die Autos werden ja immer teuer. Guck mal, ein T4 wie meiner ist. Ich habe den da vor 10 Jahren oder 8, 9, keine Ahnung, was auch immer, für 8.000 Euro gekauft und jetzt bekommt man 20 dafür. Für eine alte Schüssel mit 500.000 Kilometer.
Ja, Wahnsinn, echt, ja. Das ist wirklich krass. Gut, okay, klares Votum. Surf-Gear, Surf-Stuff selber bauen und reparieren, ganz klares Plus für Low Budget aus der letzten Folge beim Auto mit starken Einschränkungen.
Ja, ich glaube, es wäre geil. Da dachte ich schon öfter drüber nach, wenn man wirklich so eine Surf-Crew-Clique, however, hat und man gönnt sich einfach zusammen so eine Karre und fährt zusammen auf Trips,
Ja.
dann wird's Low Budget. Aber allein für sich teilweise so eine Karre zum Unterhalten, wenn man wirklich so viel fährt wie ich, also ich fahre im Jahr 40.000 locker auf den drauf, ja, dann geht das schon ins Geld.
Ja, spannend. Ich erinnere mich gerade an eine Aussage von dir, dass du auch mit deinem ersten Bus dir gekauft hast, um mit vielen Leuten zum Skaten zu fahren und nicht das eigentlich so als Autotun drin pennen oder sowas hattest, ne? Also
Ja,
von
das ist ja auch
daher.
der, den ich immer noch habe. Also, das ist
Ach ja, okay,
ja.
ja.
Das war mein erstes Auto und das wird mein letztes sein. Nee, aber. Ja, ich hatte tatsächlich ja nie vor, Vanlife zu machen. Ich hatte halt ein Auto, in dem man schlafen konnte. Jetzt hat es einen Namen: Vanlife.
Ja. Ja, aber das Stichwort hast du schon gegeben. Steht bei mir später auf der Liste hier. Deshalb muss ich mal ein bisschen rumscrollen in meiner Liste. Aber zusammenfahren ist natürlich die beste Möglichkeit, ne? Also entweder mit einer festen Crew sich das Ganze teilen oder halt bei Mitfahrgelegenheiten gucken oder halt auch trampen, ne? Fährt man ja auch zusammen. Das ist vermutlich so die beste Low-Budget-Möglichkeit, die man wählen kann, ne? Aber natürlich auch nicht unbedingt die bequemste.
Ja, eine Freundin von mir fährt regelmäßig mit dieser Facebook-Gruppe, diese Mitsurf-Reisen
Ja.
oder wie die heißt.
Ja.
Und wir haben tatsächlich schon super tolle Leute dadurch kennengelernt. Erstens, weil man verbindet sich ja direkt mit einem weiteren Surfer so mit, weil das sind ja wirklich Surfer, die anbieten, zum Surfen zu fahren. Heißt, das ist halt
Ja.
schon geil, weil du hast direkt mal einen Dude, der hat die gleichen Interessen. Das macht die Fahrt halt auch schon mal angenehmer. Oder angenehmer,
Stimmt.
keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat man direkt mal was zu quasseln.
Ja, angenehmer schon, denke ich. Ich meine, man kann trotzdem ein Idiot sein, aus der eigenen Sichtweise, so mal wie man selber vielleicht ein Idiot für die Person ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie was zum Erzählen hat und zum Austauschen, ist schon mal groß, groß,
Ja, und das finde ich ist halt auch ein ganz großer Punkt. Also, ich habe das ja tatsächlich noch nie gemacht, weil ich den Mut einfach auch nicht habe. Ohne Scheiß, ich habe den Mut
Du?
nicht. Nee.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich bin gar nicht so extrovertiert und ich glaube, wenn man günstig zum Surfen fahren will, muss man eigentlich mega extrovertiert sein. Also ich bin ein offener Typ, aber ich bin keiner, der auf Leute zugeht. Also ich gehe gerne auf Leute tatsächlich sogar zu, aber nicht, wenn ich von denen was will.
Ah
Ich
ja,
will,
okay.
also
Ja.
ich gehe, wenn dann auf Leute zu, weil ich mit denen quatschen will oder weil ich eine Frage habe, oder was weiß ich. Aber ich finde das. total unangenehm. So, ey, kannst du mich mitnehmen? So, finde ich krass irgendwie, wer das so durchzieht und lebt auch. Ich kenne ja genug Leute, die sich nur so fortbewegen. Und ich glaube auch, das ist einfach die absolut günstigste Variante, weil oft sind das dann irgend so Leute, die sich echt gut durchschlängeln können.
Na, dann bist du in der Hinsicht also doch eher Edelpunk als, als Rotzepunk.
Ich bin Edelpunk. Wobei, ich muss ja wirklich sagen, in meiner mittlerweiligen Situation, ich fahre halt immer mit Hund und irgendwie Freundin auf die Trips, da geht's halt einfach nicht mehr anders. Da ist tatsächlich einfach der Bus das günstigste, weil man muss überall den Hund ja sonst auch mitzahlen und was weiß ich, man muss den ja sogar auf dem Campingplatz mitzahlen und obwohl der einfach gar nichts macht, die Kacke mache ich ja weg, Alter. Und an den Bus pinkeln tue ich genauso wie er. Also, wenn das Klo zu weit weg ist. Sobald das Tageslicht weg ist, wird am Bus pinkelt. Aber da geht es halt nicht mehr. Und deswegen glaube ich auch, Low Budget ist immer bezogen auf, wie sind deine Umstände? Was sind deine aktuellen familiären, persönlichen, whatever Umstände?
Absolut, das betrifft mich ja umso mehr mit zwei Kindern, so mit, mit Anhalter fahren oder so, nicht mehr so angebracht oder auch nur möglich.
Ja, aber guck, du hast ja eigentlich auch einen geilen Weg gefunden, dass ihr euch da irgendwie immer eine Ferienwohnung teilt, zu mehrt, so
wir
kommt auch
ja
jeder günstig
mit,
weg.
Zu acht quasi, ne, mit zwei Familien und das, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, klar, logisch. Ja, aber super Punkt auch gerade, was du auch erwähnt hast mit der Facebook-Gruppe. Das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen, also diese Gruppe und ein, zwei andere Facebook-Gruppen sind auch irgendwo mal so die eine Uridee gewesen von dem, was ich denn eigentlich auch mit dem Podcast so machen wollte. Ne? Dass man wirklich dieses Community-Building da ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt, weil ich denke, ja, diese Gruppe ist super bei Facebook, die ist ja auch aktiv über viele Jahre schon und ich beobachte das immer mit Begeisterung. Selber auch schon öfter da irgendwo mal was geschrieben und noch nie irgendwie eine Tour oder was mitgemacht, aber verfolgt das immer. Und denke aber auch immer noch, dass Facebook auch nicht unbedingt der geilste Rahmen dafür ist, gerade weil Facebook immer mehr auf den absteigenden Ast ist und immer weniger Datenschutz und was weiß ich. Also eigentlich will ich da gar nichts machen, so ungefähr. Und ja, von daher der die Uridee der jetzigen Surfkarawane und was daraus entstehen soll, ist ja quasi auch so eine Mitfahrgelegenheitsgruppe. Und in der, ja, bei der Gelegenheit können wir gleich mal wieder kurz da eine kleine Werbung für machen, ne, dass sich alle gerne melden können, in unsere WhatsApp-Gruppe kommen können, die dann bald zu einer Community umgebaut werden soll. Und Mitfahrgelegenheiten und ähnliches ist auf jeden Fall, soll auf jeden Fall ein Fokus werden. Plus Secondhand-Börse und andere Sachen, zu denen wir auch gleich noch kommen.
Ah, die Leute tauschen sich ja mittlerweile auch schon fleißig aus in der Gruppe. Also es ist ja irgendwie ein reger Austausch. Jeder gibt auf jeden Fall Bescheid. Wie jetzt eben auch, ich glaube, der Heiko war es, wo meinte, er geht nach Surftown. Je mehr reinkommen, je mehr Verabredungen können wir wahrscheinlich dann sogar realisieren. Also von dem her, schreibt uns.
Absolut. Mittlerweile hat fast jeder jemanden, der bei ihm in der Nähe ist, glaube ich. Es sind ja viele aus dem Hamburger Bereich, dann aber auch einige aus dem südlichen Bereich bei dir. Ich habe mittlerweile auch schon einen Nachbarn, der nur 20 Kilometer, 10 Kilometer, 15 oder sowas entfernt ist, noch nicht getroffen bisher, aber steht an auf jeden Fall. Bisher hat es immer nicht funktioniert. Aber ja, auf jeden Fall, ja, wird immer aktiver. Und ja. Dann haben wir in der Surfkarawane gerade ein kleines Gewinnspiel gehabt. Vielen Dank an den lieben Mitch von It's on Zink dafür. Der hat zwei Döschen 50 Gramm Sonnencreme Zink verlost. Und da haben wir gerade eben mal spontan ausgelost von den Personen, die sich denn auf unsere Nachfrage gemeldet haben. Und gewonnen haben auf jeden Fall der gute Justin und der liebe Heiko. Ihr kriegt das dann
von einer von den vielen Heikos.
Ja, genau. Welcher Heiko es ist, erfahrt ihr in der Gruppe. Heiko ist ja wirklich anscheinend der Surfername des Jahres, von daher. Genau, herzlichen Glückwunsch dafür. Und werden auf jeden Fall weitere Gewinnspiele kommen, die in der Gruppe ausgelost werden oder in der späteren Community. Von daher meldet euch gerne, schreibt Fabi oder mir eine von den üblichen Formen, wie man sich verständigen kann in dieser Welt heutzutage. Und wir nehmen euch mit der Handynummer in die WhatsApp-Gruppe auf. Tja, wenn wir noch motorisiert bleiben, ich habe noch was gefunden, was ich auch spannend fand. Also man kann natürlich einmal diesen Bus-Bahn-Aspekt nennen, aber brauchen wir auch nicht weiter darauf eingehen. Das ist halt günstig, wenn man Glück hat, irgendwo, ne, die richtige Sache zu finden. Aber mit der Bahn oder so ist letztendlich auch immer teuer. Bei dem Nachhaltigkeitsthema, das wir hatten, da war das spannend. Habe ich ja auch schon mal gemacht mit Bus und Bahn und Trampen kombiniert in Surfurlaub. War eine geile Sache. Kann man sich in der Folge anhören. Ich verlinke die beiden Folgen übrigens mal, wer da nochmal zurückhören möchte, die wir zu dem Thema gemacht haben.
Wobei Flixtrain, glaube ich, schon eine geile Sache ist, wenn wir gerade eben bei Bahn sind. Ich habe mich tatsächlich vor
Ja.
2 Tagen mit Flixtrain auseinandergesetzt, minimal. Und das ist schon sehr cheap. Ich weiß nicht, inwiefern man mit denen in Surf-Destinationen kommt, aber ich glaube, es könnte ein Gamechanger in die Richtung sogar nochmal sein.
Ist immer die Frage, wie die Auslandspreise sind auch. Ne? Mit Bahn kannst du ja auch, ich habe ja, als ich dich in Augsburg besucht habe, war meine Bahntour echt super günstig mit Bahncard und allem drum und dran. War sogar billiger als der Flixbus zu dem Zeitpunkt dann. Aber halt ins Ausland habe ich auch die Erfahrung, dass sie da dann recht schnell echt zuschlagen. Wie das beim Flixtrain ist, weiß ich auch nicht tatsächlich. Von daher, was ich dazu gefunden habe, was ich auch vor vielen Jahren schon mal irgendwann entdeckt hatte, ist tatsächlich der Surf Express, der, glaube ich, sogar von Wave Tours angeboten wird, immer noch. Das ist also wirklich ein Shuttlebus, der den ganzen Sommer über von verschiedenen Destinationen nach Frankreich fährt und da hauptsächlich die Wave Tours Camp beliefert. Aber so wie ich es gelesen habe, kann man da sich auch einmieten, wenn man nicht ins Wave Tours Camp fährt, sondern einfach nur die Gebühr 29 Euro One-Way-Ticket nach Frankreich bezahlen.
Ey, das ist ja fucking
Und
günstig.
das ist fucking günstig, hat natürlich den einen großen Kontrapunkt, der irgendwie auch ein bisschen, das ist ein Stück weit für viele torpediert, denke ich mal. Kein Sperrgut, ne? Du kannst kein Surfbrett mitnehmen, sondern du fährst halt mit einem Koffer und einem Rucksack und musst dir dann entsprechend Sachen leihen oder sowas.
Und das
Aber
ist
für
in
den.
Frankreich der Horror. In
Ja,
Frankreich
da.
ist es echt schwer, geile Bretter zum Leihen im Sommer. Also, denn Struggle hatten Kumpels von mir schon oft genug.
Ja, okay, weil einfach keine mehr da sind dann.
Ja, und
Entsprechend.
viel durchgerockt. So, also ich
Naja.
persönlich habe in Frankreich wenig gute Board-Rentals gesehen. Vielleicht müsste man mal bei Shapern oder so anfragen. Oft haben Shaper ja auch irgendwelche Rentals, weil die ja was verhökern wollen. Aber ich habe da schlechte Erfahrungen und meistens halt Foamies, klar.
Ja, das ist es eben, ne? Also das würde mich dann auch abschrecken, gerade weil ich dann, ne, ich meine, wozu habe ich mein Equipment zu Hause? Das ist halt, wo ich sage, nee, kommt da nicht in Frage. Aber der ein oder andere sieht es sicherlich anders, ne? Viele beschäftigen sich ja auch mit dem Hobby und haben gar kein eigenes Board oder wollen erst anfangen und mal probieren. Und für die Leute ist das, glaube ich, schon geil, ne? Für 29 Euro, ich kann ja wieder so kurz, ganz kurz einen Überblick geben. Die haben dann hier verschiedene Zeiten. Vom 30.05. bis 27.09. wöchentlich wird Mollets Plage angefahren. Und dann auch nochmal Montavillers irgendwo zu einem bestimmten Zeitraum und Seignos zu einem bestimmten Zeitraum. Und die Abfahrtsorte sind quer durch die Republik bis nach Zürich. Also wirklich viele Destinationen, viele Ausgangspunkte, die hier aufgeführt sind. Von daher, also auf jeden Fall ein heißer Tipp für alle, die nicht auf irgendeinem Board festgelegt sind und vielleicht sogar noch sehr anspruchslos erstmal unterwegs sind.
Und da geht
Das
auch
wäre.
bestimmt heftig Party hart ab in dem Bus.
Ja.
Reihen bestimmt immer wieder mal welche beim Fenster raus.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Lustig in dem Zusammenhang, so für meine Einstiegsfrage, der Satz, der da noch in Sternchen drunter steht: Es wird ein Dieselzuschlag von 5 Euro pro Strecke erhoben, sollte der durchschnittliche Dieselpreis 2,10 Euro pro Liter übersteigen.
Ja, das tut er ja jedes Mal, wenn der auf der Autobahn tankt.
Ja, das stimmt. Dann habe ich auch gedacht, nämlich, die tanken dann schön auf der Autobahn und dann ist man da immer drüber, ja.
Und was lernen wir daraus? Immer schön das Kleingedruckte lesen.
Ja, genau. Und von der Autobahn abfahren, wenn man selber tankt. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, noch nie an der Autobahn getankt. Da fahre ich doch immer noch einmal ab, weil das so ein krasser Unterschied ist. Also Low Budget bitte nicht an der Autobahn tanken.
Ja, das Geile ist, mit meinem Bus kann ich mit einem Tank fast 1000 Kilometer fahren. Von dem her kann ich mir halt echt ziemlich lang immer überlegen, wo ich tank. Und in Frankreich fährt man eh immer so einen Teil über die Landstraße, weil es schneller geht. Und einfach, ich time es immer so, dass ich da dann tank. Das ist immer ganz smart, muss ich sagen. Und das ist echt günstig, oft nachts auch.
Ja, stimmt. Das macht total viel Sinn auf jeden Fall. Ich fand es ziemlich witzig und ziemlich smart, als ich mit dem Heiko nach Langenfeld gefahren bin, unsere kleine Riversurf-Safari durch die Pumpenwellen des mittleren Nordens. Er hatte dann auch mit seinem Elektroauto halt so eine App, ne, die komplette Route plant, die genau navigiert hat, ja, dann fahr jetzt ab und da kannst du wieder laden und sowas. Das hat auch echt geil funktioniert. Also da dachte ich, okay, wenn das so gut ist, kann man auch mit einem Elektroauto, das keine lange Reichweite hat, irgendwie eine längere Tour machen. Fand ich, hat auch recht schnell geladen immer. Das war echt schlau. Dann war dann die Schnellladestation, die du bevorzugen kannst und dann welche, wo du auch mal, wenn du eine längere Pause einplanen willst, wo dann war ziemlich genial irgendwie das System.
Ja, das ist auf jeden Fall smart mit so einer App und auch mit dem ganzen E-Mobilitätsnetz mittlerweile ist es ja mega möglich. Wir haben, als ich bei Porsche war, als die Elektrofahrzeuge rauskamen, haben wir auch öfter mal so Tests gemacht oder zumindest Arbeitskollegen von mir, wie gut man sich da so entlang hangeln kann. Ein Arbeitskollege von mir ist tatsächlich, weil er Franzose war, regelmäßig nach Biarritz gefahren, also auch nicht zum Surfen und auch mit den Elektrofahrzeugen und hat das dann auch sehr gut timed. Er meinte, das ging halt auch total gut auf mit den Kids und musste man eh immer Pausen machen. Dann konnten die während den Charging-Vorgängen dann irgendwie da Brotzeit machen und irgendwie pissen gehen und so weiter. Von dem her sagt er, also diese 20-Minuten-Pausen hat er ja so oder so und dann kann er ja wieder 500 Kilometer bügeln. Von dem her, Elektroauto ist schon krass. Ist schon ein geiler Punkt, ey.
Ja. Mal schauen, wie es weitergeht damit. Also, es ist ein schönes Fahrgefühl auf jeden Fall auch, finde ich. Ja. Also von daher, mal sehen. Ja, dann, oh, das knüpft noch mal an den Surf Express an, hier der nächste Punkt, nämlich surfmäßig unterwegs sein und dabei irgendwelche Jobs haben, sei es nun Surfjobs oder auch Jobs, die nichts mit Surfen zu tun haben. Ein Job wäre zum Beispiel der Busbetreuer im Surf-Express. Dachte ich mir zumindest. Zumindest steht der extra erwähnt. Der Betreuer kontrolliert die Buchungsunterlagen und gibt zwischendurch immer mal wieder hilfreiche Informationen. Auch minderjährige Teilnehmer können den Bustransfer nutzen, da der Busbetreuer während der gesamten Hin- und Rückreise in seiner Obhut nehmen kann. So viel zum Thema kotzende Leute aus dem Fenster. Die werden vielleicht dann auch ein Stück weit reglementiert, keine Ahnung.
Na,
Oder der
der.
Busbetreuer kotzt mit.
Ich wollte gerade sagen, der Busbetreuer kotzt mit. Also, wenn dieser Bus nach Molle fährt, ey, der lädt die Leute bestimmt direkt ins hier Le Pen ab.
Ja, genau, ja.
Vom Kotzen in die Kotze, Alter.
Zum Blue Funk Konzert in der Lopen oder in der Mojito Bar.
Ay, ey. Das letzte Mal, wo ich da war, bin ich irgendwie nackt im Atlantik geendet und bin irgendwie abtrieben und habe meinen Autoschlüssel nicht mehr gefunden. Von dem
Ja.
her.
Also der perfekte Job auf jeden Fall, würde ich sagen.
Apropos, es gibt mittlerweile in Moyer einfach so einen Pizza-Automaten. Der ist richtig gefährlich für besoffene Leute. Wenn man besoffen vom Strand zurückläuft, lässt man sich eine Pizza raus. Das ist dann nicht mehr Low Budget. Dann wird's teuer.
Das glaube ich, ja. Ja. Busbetreuer, ey, das würde ich ums Verrecken nicht machen wollen, ne, glaube ich. Also ich habe ja viel in Jugendcamps in England gearbeitet und die Busbetreuung, das war fürchterlich.
Es
Weil
ist auch
dann
viel
der Busfahrer da
Verantwortung.
vorne, ja, du hast immer so einen Busfahrer vorne, der nicht will, dass seine Sitze dreckig werden und du sitzt da so als arme, arme Nudel, die darauf achtet, dass die Leute keine Scheiße bauen. Oh Gott, da war ich maßlos überfordert in dieser Tätigkeit.
Ey, ich habe mir gerade vorgestellt, was du so für eine Nudel wärst, aber du bist eine Spaghetti.
Ja, ich glaube auch. Also, aber ja, die ganz dünne, die, weißt du, hier die Nummer 2 oder so steht da bei Barilla, glaube ich, drauf oder so. Die ist in 3 Minuten fertig.
Dann komm, ich fette Tagliatelle.
Schön, schön, ja. Ja, was fallen dir für Surfjobs ein? Übrigens auch ein Thema, was in der Community eine Rolle spielen soll. Ich würde gerne eine Surfjob-Börse auch aufnehmen und da Leute anschreiben, die da reinposten können, was für interessante Surfjobs sie vielleicht haben.
Boah, Surfjobs gibt es ja ohne Ende, oder? Da gibt es ja wirklich vom Müllsammler am Strand bis zu Plantagen. Plantage ist tatsächlich immer ziemlich nice. Ja. Weil Plantage hast du gleichzeitig eine Unterkunft. Meistens verpflegen die dich noch mit. Also,
ja.
Mhm. Und wenn du mit einem Van unterwegs bist, darfst du dann auch oft da dann stehen. Dann musst du, oder wenn für den Fall, dass du die Unterkunft nicht in Anspruch nehmen willst. Mhm. Plantage ist tatsächlich, glaube ich, das Geilste, weil du sparst dir in dem Moment dein Essen, weil das bekommst du. Du musst nicht so arg viel arbeiten. Du hast eine Unterkunft und musst nicht die ganze Zeit Katze und Maus spielen mit den Cops irgendwie.
Ja, ja.
Mhm. Und du bekommst ja noch Kohle on top und hast dann abends noch Zeit zum Surfen gehen. Von dem her, also ich finde, Plantage arbeiten ist eigentlich schon geil.
Ja, da kommen Neuseeland-Erinnerungen in mir hoch. Kiwis pflücken und Äpfel pflücken waren beides eine geile Zeit.
Marihuana ernten.
Ja, da habe ich auch welche kennengelernt, die dann halbjährig Marihuana geerntet haben und die andere halbe Jahr mit ihrem ganzen Marihuana durch die Welt gezogen sind und die krassesten Wandertrails gemacht haben. Schönen Gruß an Brent, der nicht zuhören wird, weil er aus den USA kommt, aber geile Sau gewesen, echt.
Marihuana-Plantage ist bestimmt geil, ey. Da bist du ein High vom Geruch.
Ja, würde mich mal interessieren, wie das so sich anfühlt auf so einer Plantage.
Ja, in der Schweiz gibt es ja so CBD-Plantagen und ich finde, bei denen wird man schon dicht irgendwie vom Vorbeilaufen. Die sind ja überall, sind so CBD-Felder. Von dem her ist, glaube ich, eine Marihuana-Plantage richtig krank.
Also Marihuana-Plantage, bester Low-Budget-Job, wenn er am Meer ist, muss er natürlich auch noch dazukommen. Das ist ja kein Surftrip mehr.
Das stimmt. Ja.
Vielleicht ist er irgendwo an der Flusswelle, geht vielleicht auch, aber das würde ich jetzt nicht zählen.
Surfen geht überall.
Ja, am Bodensee.
Zum Beispiel, oder Pumpfeulen, ja. Wenn man das als Surfen zählt.
Die ganze Insel, Blumeninsel, Mainau, wird zur Marihuana-Insel. Ja, ansonsten Surfcamps natürlich, irgendwelche Surfjobs, ne? Koch oder Surflehrer oder was weiß ich, so eine Sachen. Ach, wir brauchen es gar nicht breitreten, glaube ich. Auf jeden Fall, glaube ich, eine smarte Möglichkeit, irgendwie unterwegs was zu machen und damit ein bisschen Budget zu kriegen und dann weiterzureisen. Alles vorausgesetzt, man hat Zeit natürlich. Aber Top-Möglichkeit, um ein bisschen rumzukommen und auch ordentlich surfen zu können.
Ja, ich glaube auf jeden Fall auch. Da war ich auch immer eher so der Typ Hänger, muss ich zugeben. Ich habe es leider nie auf die Kette bekommen, mir einen Job irgendwie an Land zu ziehen und bin dann lieber den ganzen Tag irgendwie Kohle verbrassen gegangen. Und irgendwann war dann die Kohle leer. So.
Also in Neuseeland war das bei mir das Gleiche. Ja, obwohl ich jetzt nicht so schrecklich viel surfen war, aber halt nur irgendwo anders alles Mögliche da am Machen. Und ich habe echt kaum gearbeitet. Deshalb, ich war auch restlos pleite und habe alles, was ich hatte, verbraten und kam wirklich völlig skint nach Hause irgendwie. Das war wirklich keine Zeit zum Arbeiten gehabt. Aber dann Cornwall zum Beispiel im Hostel war super. Ein halbes Jahr lang auch durchaus viel gearbeitet da, aber hat auch Spaß gemacht und viel Englisch gelernt in der Zeit und viel surfen gewesen. Das war wirklich, ja, war eigentlich so meine Hauptzeit zum Surfen, würde ich fast sagen. Na, ja, schon eine gute Sache.
Man ist halt gebunden an den Spot. Das nervt mich. Ich bin halt immer eher so der Typ, ey, wenn ich morgen Bock habe, nach Spanien zu fahren, dann fahre ich halt morgen nach Spanien. Habe ich keinen Bock, dass ich jetzt irgendwie da zum Beispiel in Portugal bleiben muss, nur weil ich da auf irgendeiner Plantage irgendwie da ein paar Äpfel pflücken muss.
Ja, das ist wohl wahr, ja. Aber wenn du dann direkt am Strand bist und in dem Hostel, in dem ich war, waren immerhin drei Spots in direkter Nähe, Reichweite, die auch so ein bisschen küstenlinienmäßig noch anders angeordnet waren. Nein, zweieinhalb, sage ich mal. Der eine, der eigentlich richtig cool war, der Trianon Bay, wo nachdem auch das Hostel benannt war, war die Sandbank leider zerstört, gerade ein Jahr vorher. Deshalb, das waren immer ziemlich Close-outs. Nur bei einer bestimmten Wellengröße und einem bestimmten Gezeitenstand lief eine relativ kleine Welle noch gut rein. Also es war echt eine Longboard-Welle eigentlich. Mein Küchenchef, der Scotty, der war Longboarder und der hat nur da gesurft, so eine kleine Mini-Welle dann irgendwo. Und ansonsten die große, die war halt viel Close-out, hat trotzdem irgendwie Bock gemacht, die einmal wegzufetzen, so ungefähr, mal einmal reinzuziehen. Aber die Constantine Bay war wirklich krass. Und dann die Geheimtipp Bay, die ich nicht nennen möchte, um eine Ecke mit einem coolen Point Break. Wir wollen ja nicht alle Spots hier schon wieder droppen. War auch super auf jeden Fall. Also, ja. Aber muss mal gucken, wo man hinkommt halt, ne?
Dass unsere englischen Zuhörer nicht angry sind.
Genau, ja. Jetzt, wo wir englische Interviews machen, steht bald wieder eins an.
Ja.
Dann kommen auch die Engländer und hören uns zu.
Wellenlänge International Podcast bald.
Genau. Wavelength, oder wie nennt sich das dann?
Ja, nee, da kommen jetzt nur dumme Sachen aus mir raus. Ich spaß
Ja, nee, lieber nicht, lieber nicht.
mir. Ich glaube, das wäre wenn dann Wave Period zudem.
Ja, gut, nehmen wir das.
Naja.
Der ultimative Tipp, um Geld zu sparen für den Surftrip, ist verbunden mit der
Werbung.
und zwar Rabattcodes vom Wellenlänge Surf Podcast nutzen.
Der kam jetzt so unerwartet, Benny. Scheiße, der kam gerade so aus dem Nix, ey.
Richtig schöner Karlauer, oder?
Ey, heute haben wir echt eine Comedy-Folge.
Wir machen aber auch ganz kurz und knapp, um einmal darauf hinzuweisen, dass wir mittlerweile einige Podcast-Partner haben, wo man ein bisschen was sparen kann und uns damit unterstützen kann. Also selber Low Budget was einkaufen und für uns eine High Budget Surftour finanzieren.
Ja, Mann. Spart euch was und wir gehen dann klampen.
Genau. Ich hau einfach mal raus, was wir haben. Hier so kurz und knapp. Rapid Surf Shop in Hannover. Alles rund ums Flusssurfen. 10% auf alles, außer auf Surfboards, weil da die Marge halt so niedrig ist. Du kannst wahrscheinlich ein Lied von singen, von dem Thema auch irgendwo. Auf jeden Fall gibt es vieles, das ganze Flusssicherheitsding, was wir hatten, ne? Ob es nun die passende Leash ist oder ähnliches. Schaut da gern mal rein. Dann hatten wir gerade von Hangtime schon erwähnt, als Rabatt auf deinen T3 zu mieten. Und der liebe Mitch mit It's on Zinc natürlich, den wir da immer gut gerne erwähnen, gibt es auch 10%. Alles mit dem Rabattcode SurfPodcast. Seid da auf jeden Fall dabei. Und wir kriegen halt, wie gesagt, auch noch eine kleine Provision. Genau, das sollte auf jeden Fall einmal erwähnt sein. Dann möchte ich da noch mit reinschmeißen, wenn du überhaupt gar kein Geld hast. Oh Gott, ich bin nur Karlauer-mäßig heute unterwegs mit meinen Überleitungen, Fabi. Es wird noch schlimmer. Pass auf. Wenn du nämlich tatsächlich total skint bist und überhaupt keine Kohle zum Verreisen hast, solltest du vielleicht überlegen, ob du irgendwas ändern kannst. Und vielleicht hast du ja auch eine gewisse Idee. Da steht im November nämlich ein krasses Ding auf der Agenda. Und zwar möchte ich da gerne mal wieder die liebe Lina und die liebe Anna erwähnen von dem Retreat auf Fuerteventura, bei dem ich zu Besuch war. Da kannst du nämlich hingehen, wenn du ein bisschen Veränderungswunsch hast und denkst, irgendwo, irgendwas muss ich mal ändern, vielleicht muss ich auch einfach mehr Kohle verdienen, auch wenn das eine scheiß Motivation ist, meiner Meinung nach. Aber dieses
Pfandflaschen sammeln einfach.
Genau, ja. Auf jeden Fall, das Retreat auf Fuerteventura verlinke ich auch mal hier in den Shownotes. Die Episoden, die wir dazu haben, war irre cool. Und gibt es auch 10% Rabatt bei der lieben Nina. So, und für alles unterstützt du uns hier im Podcast, was natürlich das aller, 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 aller Wichtigste ist.
Und wenn du dann immer noch broke bist, dann kann ich einen Dänemark-Trip empfehlen. Da gibt's auch Pfand und man kann surfen. Von dem her kann man da Pfandflaschen sammeln gehen und surfen. Das ist geil.
Mega, mega. So, damit beenden wir die Werbung. Mein Sohn haut gleich sein Jingle raus, pass auf.
Werbung Ende.
Ja, wenn du schon von Pfandsammeln gerade gesprochen hast, noch im Werbeblock, dann nehmen wir das Stichwort doch gleich auf und du erzählst ein bisschen was aus deiner Erfahrung vom Containern, oder?
Ach so, ich dachte von Pfandflaschen sammeln.
Da habe ich auch Erfahrung drin, sage ich mal. Wenn auch nicht so professionell wie manche Leute, die ich kennengelernt habe, kenne von früher, die darauf hängen geblieben sind. Trauriges Thema, wollen wir nicht drüber sprechen, aber Pfandflaschen sammeln kann man durchaus mal machen. Und Container, ein Stichwort, das du schon ein paar Mal in Gesprächen gedroppt hast.
Ey, ich hatte total geile Container-Erfahrungen, deswegen finde ich, Containern macht auf jeden Fall einen Trip über Low Budget. Also ich habe teilweise schon eine Woche lang leben können von meiner Beute. So heißt, ich habe eigentlich eine Woche lang nur Sprit verbraucht als Geldausgabe und Wachs auf mein Board geschmiert. Von dem her muss ich wirklich sagen, ich bin absolut pro Containern. Und ich finde, da soll es mehr Rebellen geben, die einfach das machen und durchziehen. Dass es irgendwie weniger Leute gibt, die da irgendwie einen Riegel vorsetzen.
Ja, absolut. Das ist totaler Scheiß, dass das verboten ist. Und was ich nicht alles für schlimme Sachen schon. Ich habe letztens eine Doku gesehen, ging es hauptsächlich über Amazon, was mit den Retouren gemacht wird. Ne? Und dass dann wirklich dann irgendwie auch hier Sachen, dass irgendwelche Bäckereien ihre Sachen wegschmeißen und dann irgendwie nassen Kaffeesatz darüber kippen müssen oder so, damit ja keiner irgendwas klaut und das wegnimmt und all so ein Scheiß. Ah, es ist fürchterlich. Eine Scheißwelt, in der wir leben. Kann man da immer nur drauf kommen.
Ja, übel, ey. Aber ich habe dir vor ein paar Tagen eine Story erzählt vom Containern. Das fand ich total schön. Ne? So ein Dude einfach kam mit so einem kompletten Sack voller Brot und Semmel und was auch immer alles an und hatte viel zu viel für sich da aus dem Container gezogen und hat das halt an alle in seinen Augen Gypsies, glaube ich, verteilt, weil er hat manche Leute auch geskippt. Ich glaube, das war irgendwie ganz süß, der mir dann so anklopft an meinem Bus, so, meinte so, hey, ich habe viel zu viel Brot, Mann. Hast du Hunger? Und dann so, ey, ja, voll und voll geil. Also vielleicht auch scheren, weil wenn man so viel Container hat, dass man gar nicht brauchen kann, dann kann man das auch teilen.
Ja, absolut. Super schöner Aspekt. Und ja, ich glaube, ne, wenn du das vernünftig machst, da kannst du wahrscheinlich wirklich dich richtig gut ernähren, weil du einfach so viel findest, denke ich mal, wenn du an den richtigen Orten bist, zumindest. Und
Portugal funktioniert teilweise noch ganz gut.
ja.
Ja, Portugal ist eh geil, ey. Da kann man auch so geile Orangen von Plantagen
Oh
klauen.
ja.
Das ist auch Low Budget.
Klauen! Ganz heißer Tipp, falls ihr noch nicht von diesem Konzept gehört habt.
Mundraub. Teilweise ragen die Äste ja bis auf die Straße raus. Von dem her, da finde ich das gar nicht so verwerflich, wenn ich das pflück. Das hing mir im Weg.
Ja, absolut, ja. Nee, so in kleinem Maße denke ich auch, das ist schon mal in Ordnung bei sowas. Wenn Plantagen arbeiten, ist ja auch als Plantagenarbeiter, was du da an Früchten isst, wie viel
Ey,
Äpfel und
da,
Kiwis ich verschlungen habe.
ich habe mal jemanden kennengelernt, das war so ein Dude, der hat irgendwie jetzt zu dem Zeitpunkt gerade so 2 Jahre lang in irgendeiner Höhle gewohnt und hat sich dann wo bei so jemanden im Van einquartiert und war gerade so auf dem Weg zurück irgendwie nach Polen, ich glaube am Pole. Auf jeden Fall, dann habe ich den am Strand kennengelernt. Ich dachte mir schon, warum der immer, der hatte einfach vor so einer Plantage 3 so komplette, so fette Körbe, wirklich Orangen klaut gehabt. Und ich dachte schon, Alter, der Dude ernährt sich halt nur von Orangen. Und dann ist der
Ja.
abends wirklich immer auf Beutezug gegangen und hat wirklich nur Orangen geklaut. Jeden Abend, der hatte Orangen, ich habe noch nie so viele Orangen in meinem Leben auf einem Haufen gesehen. Und er hat sich einfach den ganzen Tag von Orangen ernährt. Hinter ihm war immer so ein Schlachtfeld an Orangenschalen. Immer so während Essen hat er die Dinger geschält und die Schalen so fallen lassen. Man konnte ihm so hinterhergehen, wo er war, ey, wie so bei was waren das, Hänsel und Gretel, oder?
Geil, ja. Das erinnert mich.
Das war dann.
Ja.
Das war ein bisschen too much, muss ich sagen, aber.
Manche Menschen leben Low Budget dann auch sehr merkwürdig aus. Ne? Wenn du, mir fällt da auch echt noch von meiner Kiwi-Pflück-Erfahrung, der, wie hieß er denn? Dennis, glaube ich, hieß er, in Australien. Ja, auch irgendwie, der war irgendwie schon Anfang, Mitte 50 oder so. Also der war auch jenseits von Gut und Böse. Der hat immer, wenn er Geld bekommen hat, hat er dann irgendwie erstmal einen Haufen Bier gekauft und einen Haufen Kram und teures Essen. Und hat auch immer so, ah, hier, Benny, I have another beer here. This one is even more expensive than the one that I got last time. It's from Australia. Und hat mir eins von diesen Bieren gegeben, den Rest hat er natürlich selber getrunken. Und dann nach 4 Tagen war er wieder blank und hat sich, glaube ich, den Rest der, was weiß ich, 2 Wochen oder so, wann es wieder Geld gab, nur noch von Kiwis ernährt.
Wenn man die lange in der Sonne liegen lässt, ballern die bestimmt irgendwann auch. Ja,
wahrscheinlich
auch.
Echt. Ey. Wir wirklich haben immer Obstsalate gemacht, die fast nur aus Kiwis bestanden. Also Kiwi Gold, die teure. War schon gut, aber der Typ war auch wirklich jenseits. Also nee, da dachte ich auch, bitte, lass mich irgendwie cool bleiben in meinem Leben, aber wenn ich mit Anfang, Mitte 50 bin, bitte nicht so.
Ey, aber ich hatte auch so eine Zeit, da hatten wir irgendwie nicht so viel Kohle am Start, da hatte ich auch immer nur Orangen, die ich mir so pflückt hatte und habe tatsächlich meine ganze Kohle immer für Cava-Sekt ausgeben und habe dann so einen Saftpresser und habe den ganzen Tag Sekt Orange gesoffen und habe mich davon ernährt, war einfach den ganzen Tag prall irgendwie oben gelegen auf der Klippe und bin ab und zu surfen gegangen.
Ich finde auch, in dem Alter, ich war ja auch dann Anfang 20 in Neuseeland. In dem Alter ist das Beste, was man machen kann. Jegliches Geld immer wegprassen, ordentlich trinken, ordentlich feiern und sich irgendwie ernähren, wie man über die Runden kommt. Aber bei dem Dennis dachte ich so, mit Mitte 50 ist das dann auch nicht mehr so geil, glaube ich.
Ja, da artet das ja manchmal schon ein Problem aus.
Ja, denke ich auch. Aber ich will ihm gar nicht zu nahe treten. Gott habe ihn selig. War trotzdem irgendwie ein netter Typ. Hat uns, glaube ich, auch Sachen geklaut, dem Flo und mir. Also der war wirklich.
Das ist auch low budget, ja, das sind wir wieder beim Thema Cloud.
Absolut, und er hat chronisch am Frieren gewesen. Ich weiß noch, ich habe mit meinem Kumpel damals dann, mit dem, den ich da kennengelernt habe, immer nur gewitzelt, ey, ich schwitze hier in diesem Raum, diese Gasheizung ist bis zum Erbrechen aufgedreht, weil Dennis wie immer hochpowert bis zum Nichts mehr. Und dann sind wir ins unbeheizte Schlafzimmer, wo es morgens -2 Grad waren. Und dann er saß da in dieser Hitzesauna. Oh, ja, lassen wir das. Sehr ausschweifend und abschweifend heute. Ich habe aber auch nur noch zwei Punkte.
Das ist doch schön.
Ich habe auch nur noch 2 Punkte auf der Agenda. Jetzt gucke ich mal gerade, was ich davon vorziehe. Was macht denn da mehr Sinn? Na komm, nehmen wir erstmal das. Das hatten wir auch schon in der Low-Budget-Folge. Und du hast es vorhin schon mal erwähnt. Fahrradanreise. Ne? Ist eigentlich eine mega smarte Sache, wenn man Zeit hat, finde ich. Haben wir damals auch schon. Du meintest, für dich ist es nichts, weil du Angst hast, dass das dann gute Wellen sind und du dann irgendwie auf dem Fahrrad sitzt und dann keinen Bock drauf hast. Ich sage immer, ich schätze ja sehr dann auch den Abenteuercharakter von so einer Reise. Und mit dem Fahrrad, da hatte ich ja auch schon mal die beiden Mädels in Folge 17, wir nennen uns 200, ich denke, macht Folge 17 zu Gast, die mit dem Lastenfahrrad nach Dänemark hoch sind. Also das finde ich immer noch geil, das würde ich auch gerne mal machen, sowas.
Ja, ich bin ja mittlerweile, habe ich ja auch ein Fahrrad mit Boardrack und fahre hier regelmäßig zum Flusssurfen damit.
Ja.
Das finde ich ja fucking low budget irgendwie, muss ich ja wirklich sagen. Ich nutze das, was ich vor meiner Haustür habe, fahre da mit einem Radl hin, ich fühle mich wie wenn ich am Meer wohne manchmal.
Ja.
Ich bin ja mit dem Fahrrad schon mal eine relativ große Tour gefahren bis an Gardasee und zurück. Mhm. Und da wäre es theoretisch zum Beispiel an die surfbaren Spots in Italien auch nicht mehr weit gewesen.
Ja, ja.
Von dem her habe ich öfter mal die letzten Wochen so drüber nachgedacht, seitdem ich das Boardrack an meinem Rad habe, ob das schon mal eine geile Mission wäre irgendwie. Also ich finde, das ist auf jeden Fall Das, der Dude, der mit dem Radl ankommt, das ist der Motherfucker. Das ist der krasse Typ, finde ich. Also das finde ich super respektabel. Ich habe da schon mehrere kennengelernt, die dann irgendwo hinter irgendeinem Busch in der Düne pennen, da ihr Zelt aufschlagen, morgens dann abbauen, surfen gehen, die ganze Zeit Verstecken spielen, weil du ja, weil dir dein Stuff ja sonst geklaut wird. Du musst immer in irgendwelchen Büschen deine ganzen Habseligkeiten bunkern und hoffen, dass kein anderer in dem Busch pennen will so und deine Sachen findet.
Ja, das stimmt. Das ist ein schwieriger Punkt dabei, ja. Pass auf, Fabi, wenn wir dann irgendwann endgültig Vollzeit-Influencer hier sind, dann machen wir so eine Tour. Das wird dann der Content für ein Vierteljahr lang Fahrradreise.
Dann werden wir auch so Fahrrad-Influencer. Das ist tatsächlich so ein Ding aktuell, dass super viele Leute einfach mit einem Fahrrad irgendwo hier nach Georgien fahren. Tatsächlich, wir hatten es vorhin sogar vor dem Gespräch hier von Georgien. Und das halt alles irgendwie mit der GoPro auf dem Hirn filmen und das jeden Abend irgendwie auf YouTube hochladen und dann irgendwie so einen Haufen Kohle, keine Ahnung, aber sich auf jeden Fall den Trip finanzieren. Das ist ja gerade echt irgendwie so ein Ding. Vielleicht ist Surffahrrad-Influencer das nächste Ding und du verdienst noch viel mehr Kohle. Dann ist es nicht nur Low-Budget, dann ist es High-Income.
Ja, richtig gut. Low-Budget und High-Income, wenn das zusammenkommt.
Dann wurde das Leben verstanden.
Ja, auf jeden Fall Fahrradanreise, ich hätte da mal voll Bock drauf und gerade das Ganze mit Wildcampen dabei, ne? Du hast schon recht mit dem Thema Sicherheit und so ist so eine Sache, das fällt mir wieder Surfing-Lock ein auf jeden Fall, dass wenn du so ein teures Rad hast, das dann bestimmt auch sehr gut ist, dass du wirklich eine sehr gute Sicherheitsmöglichkeiten irgendwie dabei hast. Aber so irgendwo im Busch pennen und dann klaut dir jemand deinen Kram, das ist natürlich nicht so geil, obwohl ich ein riesiger Wildcamp-Fan ja bin. Ich freue mich schon mega. Dieses Jahr ist endlich wieder Wandertour bei mir mit meinem Bruder und meinem Kumpel Christian, dass wir endlich mal wieder unterwegs sind. 2 Jahre ist das nicht mehr stattgefunden jetzt. Und da große Vorfreude schon auf jeden Fall.
Ja, das finde ich ja eh total respektabel, wenn jemand einfach so richtig free wild campt. Also ich camp ja, wenn dann mit meinem Bus wild so, habe aber ja dann quasi meine 4 Wände und kann das Ding abschließen. Deswegen habe ich immer einen fetten Respekt, wenn sich jemand, es gibt ja auch Leute, die nicht mal ein Zelt aufschlagen, sondern sich nicht nur irgendwie einen Tarp oder auch gar nichts spannen.
Ja, haben wir auch schon gemacht, auf jeden Fall. Also dann ist man ja am Platz und zieht danach weiter. Ne? Da hat man also nicht den Sicherheitsaspekt, dass dann irgendjemand was klaut. Aber das ist richtig cool, unter offenem Himmel einfach pennen. Also ich habe so eine Schutzhütte mittlerweile, in der ich jetzt schon 2-3 Mal gepennt habe, die nach vorne offen ist und die einfach nur in den Wald rausgeht. Das ist richtig cool.
Das habe ich auch schon gemacht in Dänemark.
Das ist richtig schön, finde ich. Also hast du auch irgendwelche Tiere, die um dich rumlaufen und dann machst du nachts auf und das ist echt. Muss ich dieses Jahr auch unbedingt nochmal wieder machen. Aber ja.
Geht in Dänemark ja tatsächlich mega geil mit den ganzen Sheltern überall. Stimmt. Man hat ja echt überall die Shelter, wo eine Axt ist und Feuerholz
und sogar du dann eine Grillzange sogar teilweise. Machen, ne? Das ist das Geile. Ich habe mir, hab mir im Harz bei uns immer so eine Hütte rausgesucht, die dann wirklich eine Öffnung in den Wald rein hat und oben Dach und zum Weg abgeschützt ist, dass ich auch Feuer machen kann, wenigstens da ein bisschen. Natürlich streng verboten eigentlich, aber sieht dann halt keiner. Von daher war es dann auch gut. Aber wenn du das dann, ja, in Dänemark, stimmt, fällt mir auch meine Wandertour da in Gendarmenfahrt von der Flensburger Förde, glaube ich, dann rein auf dänischer Seite. War auch super cool mit diesen Sheltern, ja.
Das ist mega, ey. Mittlerweile haben die sogar oft fließend Wasser. Oft ist ein Wasserhahn vor Ort. Und so irgend so ein ekliges, vollgekacktes Dixie-Scheißhaus. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber
ja. Naja, auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall Einsparmöglichkeiten, sage ich mal. Ne? ich glaube, die beiden Mädels, mit denen ich damals gesprochen habe, die haben einfach auch viel dann bei irgendwelchen Landwirten oder so angefragt, Leute mit großem Grundstück, ob sie nicht da ihr Zelt hinpitchen können und haben dann, glaube ich, wurden sogar mal eingeladen, dann auch irgendwie, dann haben sie da sogar noch irgendwas umgekriegt. Also das ist ein schöner Abenteuerweg zu reisen, auf dem man viel erlebt und sehr wenig bezahlt.
Und viele Wellen verpasst.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Den Aspekt muss ich dir lassen, ja. Aber dann ist halt Prioritätensetzung,
Ja, und man muss sich echt arg beschränken auf Surfbretter, das wäre bei mir schon
Oh ja.
scheiße.
Oh ja, das stimmt.
Boah, stell dir mal vor, ich würde mein Longboard mitnehmen wollen. Es gibt ja so Longboard-Racks auch, aber da habe ich auf jeden Fall fetten
Ja.
Windfänger dran.
Ja, das glaube ich auch. Da würde ich eher auch irgendeine Art Midlench, glaube ich, wählen dann, ja.
Ja, boah, nee, ey, also aber falls da draußen jemand ist, der das schon mal gemacht hat mit einem Radl, wirklich vielleicht sogar bis an den Atlantik,
Ja.
ich hätte da mal richtig Bock, drüber zu quatschen, wie das so war, oder wie gut das funktioniert, weil ich habe noch nie einen Erfahrungsbericht von jemandem gehabt, der das wirklich so eine Fahrrad-Surf-Tour von Deutschland aus an Atlantik oder wo er immerhin so richtig durchzogen hat und
Ja.
vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Wenn tolles Gespräch.
Na, da gab es ja schon die Folge mit den beiden Mädels, die mehr Frauen, die nach Dänemark gefahren sind. Die verlinke ich gerne hier nochmal in den Shownotes. Motorradtouren, da haben wir dann hoffentlich, wenn ich dich im Sommer jetzt nochmal besuche, den Arthur Paulin, der das schon in 60ern gemacht hat, mit dem Motorrad nach Frankreich. Aber mit dem Fahrrad, ja, würde ich auf jeden Fall auch mal mich freuen, ja.
Motorrad, das würden mir eher raushängen. Ich fahre ja ganz gern. Das würde mir tatsächlich mega mal raushängen, mit einem Motorrad zum Surfen zu fahren. Aber da ist bei mir echt auch wieder dieser Punkt mit, wie viele Surfbretter
Ja,
nehme ich
da bist
mit?
du
Nur
eigentlich vielleicht
eins.
sogar noch limitierter, ne? Wenn du da schön schnell unterwegs bist und im Longboard und da der Wind reingeht. Ich glaube, mit Fahrrad ist das noch kalkulierbar, aber.
Ich glaube, das ginge gar nicht. Wobei Tor Martin hatte auf diesem Trip mit dem Motorrad da durch Neuseeland, der hatte auch so ein Mitlenk dabei. Der hatte sogar zwei Bretter dort mit auf seiner Karre drauf.
Ah, okay. Wer
Heißt,
weiß,
das
wer
kann ich
weiß.
auch.
Ja. Spannend, spannend, ja. Ja, vielleicht abschließend zu dem Topic nochmal. Ich war ja wieder im Wildniscamp letztes Wochenende. Ne? Wir waren wieder 4 Tage lang offline. War auch wieder mega cool. Ich habe da jetzt schon öfter mal von erzählt, möchte ich gar nicht mehr viel mehr drauf eingehen. Super schöne Zeit wieder gewesen in unserem kleinen, ja, weiß ich nicht, Hippie-Camp würde man es wohl irgendwie nennen oder so. Hippie-Camp ohne, ach, ich weiß auch nicht. Mir fällt immer kein guter Begriff für einen. Auf jeden Fall war es super schön, coole Leute. Und wenn das schon gerade wieder der Fall war, möchte ich da gerne wieder auch mal eine kurze kostenlose Werbung dalassen für alle, die vielleicht so ein Low-Budget-Camping-Trip, wie auch immer, irgendwohin vorhaben. Survival Skills können auf jeden Fall nützlich sein. Und wer irgendwo aus der Nähe da unten, die sind so südlich von Kaiserslautern. Haben die ihre Wildnisschule, die Melanie und der Steffen, super coole Leute, also wirklich so herzliche Leute, die wir jedes Jahr einmal wieder da treffen und immer gleich so, ey, und das wieder so, ab wenn wir so gerade weggefahren wären. Von daher eine große Empfehlung, die Wildnisschule am Donnersberg, im sogar Donnersberg-Kreis heißt es, sehe ich gerade. Wer da in der Nähe ist, richtet einen schönen Gruß von mir aus. Die machen ganz viel Kurse, alles von Feuer machen über Schnitzen, Schmieden, was weiß ich, was die nicht alles machen. Super. Geile Säue einfach, die beiden, kann ich nur sagen. Also ja, meldet euch da gerne mal. Verlinke ich auch mal in den Shownotes mal wieder, wie letztes Jahr. Ja, du, dann kurz und knapp zum Ende. Nochmal so ein richtig beschissener Punkt eigentlich, den man aber vielleicht trotzdem einmal erwähnen sollte. Billigflieger.
Ei,
Kann durchaus Low Budget sein. Ne? Man kriegt immer noch komischerweise irgendwelche Schnäppchenflüge und vielleicht,
und kaputte Surfbretter.
ja, gut, ja, vielleicht zudem auch vielleicht wieder einmal kurz der Tipp, den wir auch schon mal rausgehauen hatten. Ne? Eine gute Borg-Bag sollte man haben. Triple Board-Bag am besten. Entweder für mehrere Bretter für Fabi oder auch einfach zum Vollstopfen mit irgendwelchem anderen Kram für die, die nicht 3 Bretter brauchen. Dann kann
Ja.
man da viel sparen und kriegt auf jeden Fall mal eine interessante Surf-Location auf die Liste oben drauf. Ne? Also ja, wenn man schon über Low Budget spricht, ist ein Billigflieger wohl leider, würde ich fast sagen, immer noch eine Option.
Ja, voll. Leider sind diese Billigflüge oft mit irgendwelchen Inlandsflügen verknüpft. Oft muss man da
Ja.
mehrfach umsteigen und so weiter. Jedes Umsteigen ist halt auch wieder eine Gefahr für Surfbrett
Oh
natürlich.
ja. Oh ja, dass es erstmal kaputt geht oder überhaupt ankommt oder wo es ankommt, ne? Und ökologisch
Ja.
natürlich auch eine Vollkatastrophe. Ganz ein.
Ja, ich hatte das nämlich auch schon hinter mir. Da musste ich irgendwie da von München nach Frankfurt und von Frankfurt nach Dingen und von da dann nach Bordeaux und ach Gott.
Ja. Von daher, das sei hier auch nur ganz kurz erwähnt. Was vielleicht nochmal eine Idee ist, sind Pauschalangebote wahrnehmen. Sowohl Pauschalangebote im Surfcamp oder sowas, da können wir gleich nochmal ganz kurz zu kommen. Aber auch, ich glaube, manchmal wäre es günstiger, sich ein Pauschalangebot für in irgendein Hotel irgendwie zu kaufen. Und selbst wenn man dann da nicht übernachtet, sondern dann irgendwie Low Budget irgendwas anderes macht, ist es manchmal günstiger, als einen Flug irgendwo alleine zu bezahlen. Habe ich auf jeden Fall schon oft gehört. Wenn da irgendjemand Erfahrungen mit hat, dann auch mal melden. Würde mich auch mal super interessieren, ob das wirklich schon mal jemand gemacht hat, sich in irgend so ein Zwei-Sterne-Tempel oder so einzumieten und dann da gar nicht zu sein, sondern dann am Strand zu pennen oder so. Fände ich auf jeden Fall cool.
Ja, habe ich tatsächlich noch nie davon gehört, aber klingt auf jeden Fall sinnig.
Soll es geben, dass die Pauschaldinger Last Minute so günstig sind, dass du den Flieger nicht bekriegen würdest dafür, weil der nicht so günstig angeboten wird in dem Moment, sondern nur dieser Reiseunternehmer XY dann diesen Sonderpreis raushaut. Und voll absurd,
Ich
aber.
hatte das nur mal beim Zugfahren. Da wollte ich nach Berlin. Und der Zug selber hätte immens Geld kostet. Und dann habe ich das in irgendeinem Pauschalangebot, tatsächlich sogar im Reisebüro, habe ich das gebucht.
Ja.
Mit einem A&O-Hostel in Verbindung. Und hatte dann sogar noch dieses komische Ticket, wo man alle Öffis nutzen kann für eine Woche. Und habe einfach weniger zahlt, wie das Zugticket einfach kostet hätte.
Ballerballer, echt. Wer das mal in Bezug auf Surfen erlebt hat, bitte melden. Surfcamps? Ich weiß gar nicht, ob es da noch irgendwas gibt. Ich glaube, das ist heutzutage so ein Big Business und so ein, was da drumherum angeboten wird. Als ich meinen ersten Surfkurs hatte, gab es ja noch Rainbow Tours. Da wären wir auch irgendwann nach Saisonende der kommenden Sommersurf-Saison in Frankreich den lieben Lando zu Besuch haben. Eine super coole Person. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus seiner Anfangszeit zum Surfen. Der hat quasi so die Rainbow Tours Party Surfcamps in Frankreich eröffnet, wo wirklich auch hauptsächlich, glaube ich, mehr gesoffen wurde als gesurft. Also noch mehr als in anderen Surfcamps, würde ich fast vermuten. Aber Rainbow Tours war schon geil damals. Also, ich weiß nicht, das war noch vor deiner Zeit, Fabi, oder? Rainbow Tours kennst du nicht wirklich,
Ich
ne?
habe tatsächlich auch mit den ganzen Camps gar nichts am Hut.
Nee.
Ich könnte es dir mal sagen, was es aktuell für
Die
Camps
haben auch
gibt.
alle möglichen Reisen angeboten, alles von Städtetrips bis sonst was. War alles so
Ah,
Low-Budget-Jugendreisen.
doch, ich habe Rainbow Tours, hatte ich einen Berührungspunkt, jetzt wo du sagst, ich kann mich sogar daran erinnern, nach entweder das Calais oder Lloret de
Ja,
Mar.
da sind die immer hingefahren, auf jeden Fall auch, ja. Es gab da schon.
Ja, weil habe ich mich mal auf so ein Partyboot mit eingeladen, weil die Partyboote waren immer nur für solche Tours und ich habe gefragt, ob nicht mein Partyboot nicht ausbucht ist und ich da einfach mitfahren
Ja,
kann.
okay.
Und dann bin ich da mitgefahren und es war so geil. Da waren ein Haufen hübsche Mädels, du, ich sag's
Ja,
dir.
ja, ja.
Eieiei,
Das
da hatte ich eine Reizüberflutung.
war eine tolle Sache, wirklich so wirklich Low-Budget-Jugendreisen. Also in diesem Wave-Tour, in diesem Surfcamp in Mollets, also es war auch wirklich Low-Budget. Ne? Also die Zelte waren wirklich ziemlich hin. Ich muss den Lando mal ausfragen, was sie sich dabei gedacht haben damals. Irgendwie auch, das war teilweise schon wirklich, das Essen war auch wirklich unter einer Kanone manchmal. Also wirklich so halbgegarte Kartoffeln gab es hin und wieder. Ich war mit drei Kumpels da, wir waren alle so, das war eigentlich einigermaßen Kohladen, wir waren alle in der Ausbildung und sind eigentlich fast jeden Abend irgendwo, was weiß ich, Amerikaner gegangen oder sowas. Aber es war trotzdem eine geil einfach und es war so lustig, so eine Partytruppe, die da hingefahren ist. Und komischerweise gab es, ich war zweimal mit Rainbow Tours unterwegs, mein Bruder, glaube ich, sogar dreimal. Auch eine Städtetour mal gemacht und der hat mir meine These bestätigt. Es ist immer bei so einer Tour so ein Älterer dabei gewesen. Ein älterer Mann, der auch dachte, ach, ich mache mal auch so eine günstige Fahrt mit bestimmt lustig. Und durch die Bank waren alle die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, dass diese Person auch keinen Spaß da hatte, sondern wirklich nur so, oh Gott, ist das ätzend hier, diese ganzen Idioten hier rund um mich rum. Der Senior bei mir im Surfcamp, weiß ich noch, der saß eigentlich die ganze Zeit, die meiste Zeit saß er irgendwie so in der Ecke abseits und hat da so ein bisschen so sein Ding gemacht, bis wir dann nach San Sebastian zum Partytrip gefahren sind. Da hat er dann mitgesoffen und alle, die hatten sich nur erinnert, wie er dann irgendwie so zum Ende so irgendwie reiernd vor der Bar saß irgendwo und dann auch gleich noch so übertrieben hat, dass der Abend auch scheiße war am Ende.
Und die Tage drauf dann auch.
Ja, genau, ja. Also, ah ja, schön, Rainbow Tours. Schade, dass es nicht mehr gibt, würde ich meinen Kindern auch gönnen, so eine Tour.
Ja, ich glaube aber, die Alternative ist vielleicht so ein Surf-Hostel.
Ja, vielleicht.
Das ist, glaube ich, das geil, weil die Surf-Camps mittlerweile ja schon irgendwie in eine Richtung gegangen sind, die ich jetzt nicht so feiere. Ist bestimmt aber auch toll.
Ja, es ist
tatsächlich, die über mir hier wohnen, die gehen jetzt dann in ein Surfcamp, kam ich erst ins Quatschen. Mhm. Aber die gehen quasi in ein Camp, wo ein Hostel hat, auch über Wave Tours. Mhm. Also ein Wave Tours Standort, wo Wave Tours ein Surfhostel hat. Mhm. Wo ich mega gespannt bin, weil das halt dann nicht irgendwie in einem Decathlon-Zelt pennen ist und irgendwie Party hart, sondern jeder sein eigenes Zimmerchen und das ist, glaube ich, ein bisschen gesitteter. Bin ich mal mega gespannt, was die berichten danach. Aber ich gebe dir auch so einfach so Surf-Hostels, wo es auch halt auch Surfbretter gibt. Also mich hat auch mein Kumpel in Portugal besucht, der ist auf Baleal, war der dann auf irgendeinem Surf-Hostel, hat sich so ein 7-0er irgendwas Board geholt, wo er halt irgendwie jeden Tag Spaß haben konnte. Die standen da dann einfach rum in dem Hostel, hatte Blick auf den Spot, hatte aber total seine Ruhe und es war ultra günstig.
Ja, ja. Ich glaube, auch bei sowas kann man echt auch noch sparen, auf jeden Fall. Ja. Auf mein Surfcamp bin ich auch gespannt, aber das ist ja auch ein wirklich Family-Glamping-Premium-Camp, wo ich dann da hinkomme. Ne? Das hat also nichts mehr mit dem zu tun, was ich unter Surfcamp von früher auch noch irgendwie in Erinnerung habe.
Also sehr schön. Ich habe ja dort auch schon pennt. Zwar in meiner Karre, aber quasi neben dem Camp, deswegen kenne ich es.
Ey Fabi, eins muss ich jetzt noch loswerden. Wir hatten die Surf-History-Folge mit dem Boris und haben ja noch einen kleinen Nachruf über Brian Wilson da reingehauen, der verstorben ist. Rest in Peace nochmal an dieser Stelle. Und da fiel mir noch ein, dass ich dir unbedingt noch eine kleine Privatstory erzählen muss, weil uns ja offenbar, obwohl wir hier die krassesten Influencer sind und ich dachte eigentlich, da hagelt es nur so die Fragen privat an uns, will ja scheint kein Schwein was wissen. Deshalb habe ich jetzt noch eine kurze Kindheitsgeschichte von mir für dich in Verbindung mit einem zweiten kleinen Nachruf. Und erstmal interessiert mich, ob du den kennst. Ist eine kleine Legende, eine Entertainment-Legende im Norden. Kennst du Carlo von Thielemann?
Nee, habe ich noch nie gehört, aber hau raus.
Ist so eine kleine Fernsehlegende im Norddeutschen Rundfunk, der wirklich so Moderator, eine Moderator-Ikone hier im Norden. Ich vermute, dass Leute, die ansatzweise mein Alter haben und irgendwie früher Fernsehen als Kind geguckt haben, auch Carlo von Thienemann kennen. Der ist auf jeden Fall auch im hohen Alter, in den 80ern irgendwann gerade kürzlich verstorben. Hat mir meine Mutter geschrieben. Und die Geschichte dahinter ist nämlich, dass Carlo von Thienemann in unserer Familie oder gerade für mich irgendwie so eine kleine wichtige Rolle spielt. Da ist nämlich eine Geschichte, die ich mir über Jahrzehnte immer anhören musste oder die über mich erzählt wurde, dass ich mal irgendwie in Lübeck waren wir auf der Travemünder Woche oder so. Und da war Carlo von Thienemann auf der Bühne und ich war auf einmal weg, irgendwie verschwunden, bin irgendwie weggelaufen oder meine Eltern haben mich irgendwie verloren und plötzlich kam dann auf der Bühne so, ja, hat Carlo von Thienemann, diese kleine, damals schon Moderator-Legende, hat er den kleinen Benjamin auf dem Arm. Hier ist ein kleiner Junge, der Benjamin, der sucht seine Eltern. Und meine Eltern und meine Mama ist dann hin und hat von Carlo von Thienemann mich wieder in Empfang genommen, so ungefähr. Schönen Gruß nochmal an meine Eltern an der Stelle, habe ich letztens ja schon mal, als ich über die Bee Gees gesprochen habe, losgeworden. Aber man kann ja nicht oft genug seine Eltern grüßen. Deshalb an dieser Stelle das nochmal als kleine private Kindheitsanekdote von mir.
Der kleine Benjamin, der mittlerweile sehr groß ist.
Genau, ja. Wollte ich gerne loswerden. Also in dem Sinne, stellt uns ruhig private Fragen, Leute. Wir beißen gar nicht, oder wie würde man da sagen? Wir sind da open-minded.
Manchmal beiße ich, aber nur in meine Pizza.
Oh ja, das mache ich jetzt auch gleich. Nee.
Ja.
Ja, du. Eigentlich, dann wäre ich, glaube ich, durch mit meinen Punkten, die mir so eingefallen ist, sind. Oh, war ganze Menge eigentlich, ne?
Ja, ich wär durch und bin durch. Ich merke auch, wie meine Äuglein die ganze Zeit gerade kleiner werden.
Mein Chiemseher ist auch alle. Von daher, gerade den letzten Schluck. Von daher, machen wir Feierabend, würde ich sagen.
Ein Bier langen Podcast.
Ne? Ja, genau.
Das ist immer gut.
Ja, war ein halber Liter, langsam getrunken, genossen. Habe so viel geredet, da kannst du ja nicht trinken. Ne? Nicht, jetzt mal Kopf in den Nacken hier und nicht labern. Ne? Aber nee, lieber labern. Wir machen ja einen Podcast, also von daher.
Kopf in den Nacken. Bei uns sagt man, nauf der Kolbe nauf der Zinker na der
Gut,
Kolbe.
verstehe ich nicht. Ich habe übrigens auch ganz kurz in den Podcast von dem Sandro reingehört, den Philosophieren. Und ich habe da auch sehr wenig verstanden. Das ist wirklich sehr Schweizerdeutsch.
Vielleicht soll der Untertitel machen. Dann
Ja.
geht zwar alles, was ein Podcast ausmacht, verloren, aber wir könnten es hören.
Ja. Oder Gebärdensprache. Nee, jetzt hören wir auf, bevor wir noch mehr Scheiße labern. Ja, wir haben heute schon ein Karlauer nach dem anderen rausgehauen. Fabi, mach's gut. Bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche, Benny. Und ich finde Scheiße labern geil. Das ist mein Statement zum Schluss.
Passt, ja.
Eieiei, Schneider, das war ja mal eine Karlauer-Session heute bei denen, wa? Die hatten ja mal richtig gute Laune.
Ja, wirklich doch. Und da war nur einer von beiden ein Bier getrunken.
Ja, gutes Zeichen vielleicht, ne?
Auf jeden Fall.
Ganz ehrlich, bei so einigen von den schrägen Leuten, die da so erwähnt wurden, musste ich auch ein bisschen an dich denken, Slater.
Ja, ich könnte mich auch einen Monat lang nur vom Kiwis ernähren, wenn ich dann mal surfen könnte. Was soll das? Na klar.
Ja, genau, ja. Und ich glaube ehrlich gesagt, es war den beiden heute wichtiger, unterhaltsamer und albern zu sein, als da wirklich fundiertes Wissen rauszuhauen.
Jo, ich habe mir auf jeden Fall gleich mal ein bisschen neues Equipment gekauft und den wichtigsten Tipp der Folge beachtet. Wellenlänge Surf Podcast Rabattcodes nutzen.
Ja, schöne Sache. Okay. Dann würde ich sagen, wir surfen noch unsere letzte Welle hier und dann kannst du mir hier von deinen enormen Einsparnissen vielleicht noch auf einen Drink einladen heute, Slater. Was meinst du?
Ja, Deal, Caddy. Machen wir. Alles klar. Dann mal los. Rein in die Welle mit dir.
Yeah!
Ich habe auch echt Durst jetzt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.